Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel der traditionellen Rollenverteilung und der patriarchalischen Kultur anstrebt. So ist Feminismus im Wörterbuch definiert. Wir hören uns heute an, was Svenja Gräfin dazu zu sagen hat. Sie ist Schriftstellerin, Bloggerin und hält Vorträge rund um das Thema Feminismus und geschlechtergerechte Sprache. Im Interview erklärt sie, was intersektional bedeutet, ob sie Gender-Sternchen oder Doppelpunkt bevorzugt und warum wir Feminismus heute immer noch brauchen. Ja, hallo Svenja und vielen Dank, dass du dir Zeit für ein Interview nimmst. Es gab ja letzten Samstag einen Talk im Verschwörhaus in Ulm zum Thema Feminismus in die Köpfe schreiben. Was ist denn Feminismus in deinen Worten?
In meinen Worten? Ich stehe für einen intersektionalen Feminismus, also für einen Feminismus, der nicht nur dafür kämpft, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben, sondern dass eben auch verschiedene andere Diskriminierungsformen, die es noch so gibt, mitgedacht werden. Und genau, setze mich einfach dafür ein, dass alle Menschen aller Geschlechter ein gutes Leben führen können.
Darauf würde ich gerne später nochmal genauer zurückkommen. Jetzt erstmal zum Feminismus. Wir alle kennen ja das Bild der typischen Feministin. Es ist irgendwie aggressiv, buschikos. Warum hat Feminismus überhaupt so einen schlechten Ruf?
Och, ich finde ehrlich gesagt gar nicht, dass Feminismus einen schlechten Ruf hat. Also das hat sich ja jetzt in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren ganz schön doll gewandelt. Ich kenne das tatsächlich auch noch aus meiner Jugendzeit, also als es auch noch nicht wirklich Social Media gab. Da hatte ich auch noch ein ziemlich klischiertes Bild von Feminismus und habe damit hauptsächlich Alice Schwarzer verbunden, die ja auch eigentlich für einen sehr ausschließenden Feminismus steht. Aber inzwischen erstaunt mich das eigentlich eher. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Also ich begegne dieser Vorstellung von Feminismus eigentlich gar nicht mehr, sondern vielmehr ist es ja inzwischen auch in der Popkultur angekommen. Ich weiß nicht, wenn sich eine Beyoncé hinstellt und sagt, ich bin Feministin, und viele andere KünstlerInnen das auch eben ganz selbstverständlich tun. Allein das hat ja schon irgendwie dafür gesorgt, dass dieses Bild so ein bisschen aufgebrochen wird und dass eben völlig klar ist, du kannst, weiß nicht, buschikos sein und Feministin, du kannst aber auch pinken Nagellack tragen und Stöckelschuhe und Feministin sein. Also das schließt sich ja überhaupt gar nicht aus.
Mhm. Warum brauchen wir Feminismus?
Oh Gott, okay. Da müsste ich jetzt eigentlich, oder da könnte ich jetzt eigentlich 3 Stunden lang drüber referieren, weil es leider auch 2020 eben einfach noch viel zu viele Gründe gibt, warum wir Feminismus immer noch brauchen und vielleicht sogar dringender denn je, da nicht nur weiterhin eben dafür gekämpft werden muss, dass bestimmte Rechte überhaupt erstmal uns gegeben werden. Also nicht nur Frauen, sondern beispielsweise auch queeren Menschen oder Transpersonen, sondern weil gleichzeitig auch die Gefahr eines Backlashs da ist, beziehungsweise es auch schon Realität ist, dass Errungenschaften, die es eben, die errungen wurden sozusagen, dass die eben wieder weggenommen werden. Also Stichwort sexuelle Selbstbestimmung, da erleben wir ja gerade in vielen europäischen Ländern auch einen krassen Backlash, wo eben beispielsweise der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen kriminalisiert und total krass erschwert wird.
Und das war schon mal besser?
Das war in verschiedenen Ländern durchaus schon mal besser, genau. Und auch in den USA ist das ja jetzt gerade so ein bisschen schwieriger Punkt, mit der neuen Situation am Supreme Court, dass es da auch so ein bisschen die Frage ist, wie geht's weiter in Sachen sexueller Selbstbestimmung und wird eben dieses Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gegebenenfalls wieder genommen, den Personen dort.
Mhm. Wo wir gerade schon so beim Begriffe definieren sind, was bedeutet denn Sexismus dann?
Sexismus ist letztlich eine Kombination aus Vorurteilen und Macht. Und Sexismus steht eben dafür, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden, was natürlich aber auch nicht nur Frauen betrifft. Auch Männer können aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden und nicht-binäre Personen ebenso. Und genau, also ich glaube, dass sagt eigentlich schon ganz gut, dass es eben so eine Kombination ist aus Vorurteilen, die es gibt oder vielleicht auch bestimmten Geschlechterklischees, Geschlechterrollen und das eben in Kombination mit Macht, das ergibt Sexismus sozusagen.
Mhm. Klingt ein bisschen abstrakt. Wo ist denn Sexismus im Alltag erlebbar?
Sexismus im Alltag ist, ja, letztlich steckt das in kleinen Details bis hin in den größeren Fragen, was ich gerade schon angesprochen habe, so das Thema sexuelle Selbstbestimmung beispielsweise. Es fängt aber eben auch schon da an, wo, weiß nicht, gesagt wird, als Frau kannst du diesen Job nicht machen oder auch als Mann bist du für so eine Art von Job nicht geeignet oder Männer dürfen nicht weinen oder Frauen, warum sind Frauen immer gleich so zickig? So all diese kleinen, ja oft so nebenbei gesagten Sachen sind eben auch schon Sexismus beziehungsweise ja, bilden letztlich so die Basis für das sexistische und patriarchale System, in dem wir uns leider immer noch befinden.
Würdest du denn sagen, auf dem Papier oder juristisch gesehen sind Frauen und Männer mittlerweile gleichberechtigt?
Naja, juristisch haben wir natürlich das so im Grundgesetz stehen, dass keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts stattfinden darf. Aber rein auf dem Papier darf zum Beispiel auch Rassismus nicht existieren. Aber all das existiert ja trotzdem so. Das lässt sich ja auch nicht aus den Köpfen der Menschen verbannen, nur weil irgendwelche Gesetze schon lange, also schon einige Jahre angepasst sind dementsprechend. Da braucht es eben viel, viel mehr. Also natürlich ist so ein, also ich finde das total wichtig, dass auch auf juristischer Ebene und auf politischer Ebene was geschieht. Aber das allein ist halt nicht ausreichend. Also es gibt ja jetzt auch seit einigen Jahren, erstritten übrigens auch oder bewirkt durch das Schaffen von vielen tollen FeministInnen, die neue Regelung im Sexualstrafrecht, dass eben Nein, Nein heißt. Aber das allein sorgt eben auch nicht dafür, dass es eben nicht mehr zu sexualisierter Gewalt und Übergriffen kommt.
Wenn das auf dem Papier nicht ausreicht, was können wir denn sonst tun, um Sexismus zu bekämpfen?
Naja, ich sage eigentlich immer ganz gerne, so der erste oder auch der wichtigste Step ist zuhören. Also Menschen zuhören, die von Erfahrungen mit Sexismus berichten, Frauen zuhören, nicht-binären Personen zuhören und ihnen Glauben schenken. Das Ganze nicht gleich hinterfragen geht natürlich immer, aber es eben ernst nehmen und nicht sagen, ach, da hast du dich aber irgendwie angestellt oder ach, das ist doch gar nicht so schlimm, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern ja, zuhören, das ernst nehmen, bereit sein, eventuell das eigene Denken zu hinterfragen und dazuzulernen, einfach so ein bisschen ja offen bleiben und nicht gleich in so eine Abwehrhaltung verfallen, auch wenn man vielleicht selbst mal kritisiert wird für einen sexistischen Spruch oder sowas. Das ja kann uns eben allen passieren, da wir alle in einer zutiefst sexistischen Gesellschaft sozialisiert worden sind oder sozialisiert werden auch immer noch. Und das ist eben so ein Prozess. Ne? Es ist auch nicht so, dass man eines Tages aufwacht und sagt, so ab heute bin ich Feminist oder Feministin und legt dann so einen Schalter um und macht ab da dann eben keine Fehler mehr, beziehungsweise verhält sich nicht mehr sexistisch oder sowas. Das kann auch mir immer noch passieren. Wichtig ist eben nur, dass man dann trotz allem bereit ist, dazu zu lernen und eben nicht zu sagen, nee, ich bin jetzt aber doch schon hier fix und fertige Feministin und ich weiß Bescheid und mir brauchst du gar nichts mehr zu erzählen. So, nee. Also niemand von uns weiß alles und niemand kann alles wissen und niemand muss alles wissen. So, das ist ja auch irgendwie eine Erleichterung gewissermaßen, dass wir alle so voneinander lernen können und dürfen.
Mhm. Seit wann bist du denn Feministin und wie kamst du zu dem Thema?
Also wenn ich jetzt so retrospektiv das betrachte, bin ich eigentlich schon sehr, sehr lange Feministin. Ich habe es nur eben auch ja eine relativ lange Zeit einfach nicht so genannt, einfach weil ich verschiedene Diskurse, also es gibt ja auch nicht den einen Feminismus, ne? Es gibt ja viele verschiedene Feminismen oder feministische Strömungen, die sich gegenseitig vielleicht auch mal widersprechen in bestimmten Themen oder ja, die sich gegenseitig auch ergänzen können. Und ich habe mich da eigentlich schon in meiner Jugend eben so rein thematisch mit beschäftigt oder habe bestimmte Dinge hinterfragt, so warum ist ein bestimmtes Verhalten für mich als Mädchen denn nicht okay, wenn das irgendwie bei den Jungs total akzeptiert ist, woran liegt denn das? Woran liegt es, dass unter jungen Frauen, unter Mädels auch irgendwie so eine krasse Konkurrenz herrscht, dass man immer so das Gefühl hat, ja, dass man andere Frauen eben nicht so wirklich als Verbündete wahrnimmt, sondern oft als Konkurrentin. Woran liegt denn das? Und dann habe ich tatsächlich übers Internet, über Social Media, über Blogs, wie, ich glaube, die Mädchenmannschaft, das war einer der ersten feministischen Blogs, die ich gelesen habe, bin ich dann eben auf das entsprechende Vokabular gestoßen und habe mich dann auch total gefreut, dass es eben doch, nicht nur diese eine Mainstream-Feminismus oder diesen einen Mainstream-Feminismus gibt, sondern eben auch viele, viele andere Strömungen und Perspektiven, die eben auch viel, viel inklusiver sind und wo ja eben jede Person gewissermaßen willkommen ist, die sich eben mit Feminismus auseinandersetzen will. Ja, und so kam das letztlich. Also wirklich übers Internet haben der Feminismus und ich zueinander gefunden.
Mhm. Du hast vorher schon das Stichwort intersektional erwähnt. Kannst du noch mal genauer erläutern, was damit gemeint ist?
Ja, Intersektionalität, das kommt so von Intersection, also Kreuzung. Und da geht es einfach um verschiedene Diskriminierungsformen, also wie zum Beispiel Sexismus ist eben eine Diskriminierungsform, Frauenhass. Dann gibt es Rassismus oder zum Beispiel auch Queerfeindlichkeit, also Feindlichkeit gegenüber homosexuellen Personen, bisexuellen Personen, Transfeindlichkeit. Dann gibt es noch Behindertenfeindlichkeit, Antisemitismus, also Feindlichkeit gegenüber Juden und Jüdinnen. Und all diese verschiedenen Diskriminierungsformen, die überlagern und überkreuzen sich eben gegebenenfalls. Also ich zum Beispiel bin eine weiße Cis-Frau, die sich als bisexuell identifiziert. Das heißt, ich bin nicht nur von Sexismus betroffen, sondern auch von Bifeindlichkeit. Dann wiederum gibt es Personen, die möglicherweise nicht nur Frauen sind, sondern die eben queer sind und vielleicht schwarz oder of color. Und die dann vielleicht auch noch mit einer Behinderung leben. Da kommen dann eben schon mehrere Diskriminierungen aufeinander, die es dann natürlich zusätzlich erschweren. Ne? Das heißt dann, man kämpft eben nicht nur als Frau gegen Sexismus, sondern auch als queere Person gegen Queerfeindlichkeit, als schwarze Person gegen Rassismus, als behinderte Person oder als Person, die mit einer Behinderung lebt, gegen Behindertenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Ne? Das lässt sich natürlich beliebig variieren sozusagen. Und ja, der intersektionale Feminismus oder die intersektionalen Strömungen des Feminismus, da ist es eben wichtig, das mitzudenken, im Blick zu behalten und eben darauf zu achten, dass man sich jetzt nicht nur für weiße Frauen stark macht, die irgendwie heterosexuell sind und irgendwie einigermaßen gutes Geld verdienen, so, weil, ja, wem ist dann letztlich geholfen, so, oder was bringt es dann für die Gesamtgesellschaft? Genau, das meint eben Intersektionalität, dass man da eben versucht, niemanden irgendwie über Bord fallen zu lassen sozusagen, sondern ja versucht wirklich für alle mitzudenken beziehungsweise für alle mitzustreiten.
Mhm. Du hast jetzt auch schon mehrfach betont, dass es bei Feminismus auch darum gehen kann, um non-binäre Personen oder um die Probleme von Männern. Ist der Begriff Feminismus dann überhaupt noch angebracht? Weil der ja, klingt ja schon stark nach Frauen.
Ja, absolut ist der Begriff noch angebracht. Das ist tatsächlich aber auch eine Sache, die ja häufig diskutiert wird. Sollte man es nicht anders nennen, weil viele Leute haben irgendwie Angst vor dem Begriff Feminismus. Also bevor wir aber jetzt eine Debatte ansetzen, irgendwie einen neuen Begriff für diese Strömung zu finden, ich weiß nicht, ich halte das so ein bisschen für verschwendete Zeit fast schon so. Bis wir uns da irgendwie auf was geeinigt haben, könnten wir schon uns für die Rechte von Menschen irgendwie stark gemacht haben. So. Es ist halt gewissermaßen auch also es heißt ja nicht erst seit gestern so. Also die erste Welle Feminismus ist ja natürlich auch schon einige Jahrzehnte her. Und so ein bisschen stehen wir als FeministInnen ja auch in der Tradition der FeministInnen der ersten Welle, die eben schon ja Dinge wie beispielsweise das Wahlrecht für Frauen erstritten haben. Und allein deswegen finde ich es wichtig, das auch wirklich so zu benennen. Und wenngleich eben auch Männer unter dem Patriarchat leiden, beziehungsweise unter ja solchen vorgegebenen Rollenbildern, Rollenklischees, die es eben auch für Männer eben gibt. Ne? Also wann ist ein Mann ein richtiger Mann? Wie hat er auszusehen? Wer hat er sich zu verhalten? Das ist ja wirklich auch was worunter Männer und Jungs leiden oder leiden können. Und trotzdem ist es aber, obgleich das so ist, geht es aber erstmal eben darum, dass Frauen überhaupt erstmal auf dasselbe Level sozusagen gebracht werden müssen. Ne? Also wir setzen jetzt nicht da an, wo wir sagen, ach, das Patriarchat oder der Sexismus, der ist so böse zu allen Menschen und wir müssen jetzt für alle Menschen kämpfen, sondern Frauen sind da eben einfach nochmal sehr viel stärker betroffen, beziehungsweise sehr viel stärker auch in einer Opferposition, ganz einfach. Und deswegen, ja, finde ich es schon wichtig, das Feminismus zu nennen. Aber auch da, ne, es gibt ja in diesen unterschiedlichen Strömungen auch unterschiedliche Bezeichnungen. Also beispielsweise Queer-Feminismus oder afrodeutscher Feminismus. So je nachdem, wo eben auch die Schwerpunkte in der Arbeit oder im Aktivismus liegen.
In welchen Bereichen würdest du sagen, sind Frauen nach wie vor in einer Opferposition?
Also erstmal vielleicht generell zu diesem Begriff Opfer. Ich glaube, das ist auch häufig Thema, dass Frauen oder generell Personen, die sagen, ah nee, Feminismus, das finde ich irgendwie eher blöd, weil ich bin ja gar kein Opfer. So, das soll nicht die pauschale Aussage sein, so von wegen alle Frauen sind Opfer. Das will ich damit nicht sagen. Aber um eben tatsächlich was ändern zu können an den Verhältnissen, in denen wir uns nach wie vor befinden, ist es eben wichtig, dass man erstmal anerkennt oder dass ja auch so benennt, dass eben Frauen tatsächlich in bestimmten Bereichen einfach immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und ja, das fängt eben da an, dass wir immer noch ein Gender Pay Gap haben, dass Frauen einfach immer noch nicht genauso viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen bei gleicher Ausbildung und gleichen Jobs. Das geht über Care-Arbeit, also sowas wie Kindererziehung, Kinderbetreuung, Haushalt, emotionale Arbeit zu Hause innerhalb von Familien beispielsweise, dass das eben immer noch ja viel, viel stärker an Frauen hängt als an Männern und nicht als wirkliche Arbeit betrachtet oder bezeichnet wird, geschweige denn bezahlt wird. Das geht über die Problematik mit sexualisierter Gewalt und auch mit häuslicher Gewalt. So jetzt gerade in Zeiten vom Lockdown sind ja wirklich in sämtlichen Ländern die Zahlen die Fälle häuslicher Gewalt nach oben geschossen. Und da sind Frauen eben um ein Vielfaches häufiger tatsächlich im Opfer als Männer. Und ja, dann je nachdem, in welchem Bereich man eben schaut, was ist mit queeren Frauen? Die stehen nochmal vor ganz anderen Herausforderungen. Also auch wenn es jetzt die Ehe für alle gibt zum Beispiel, ist es eben immer noch total schwer für ein lesbisches Paar beispielsweise ein gemeinsames Kind zu bekommen. Und ja, was haben wir noch? Also auch da könnte ich im Prinzip jetzt irgendwie die nächsten 2 Stunden drüber reden. Ne? Es ist eben nach wie vor ja so ein patriarchales Bild in den Köpfen vieler Menschen, was einerseits es ist heutzutage vielleicht schwieriger als noch vor ein paar hundert Jahren, wo man klar sagen konnte, guck mal hier, Frauen sind ja vom gesellschaftlichen und politischen Leben komplett ausgeschlossen, weil die dürfen nicht wählen und so weiter und so fort, die dürfen keine Hosen tragen, kein eigenes Konto eröffnen. Das ist ja heute alles selbstverständlich möglich oder vermeintlich selbstverständlich. Ne? Es wurde halt auch eben durch Feminismus bewirkt letztendlich. Und das ist heute teilweise so ein bisschen subtiler einfach, nicht mehr so auf den ersten Blick zu erkennen. Aber ja, allein Debatten wie MeToo haben ja gezeigt, dass einfach ja fast jede Frau eine Geschichte auf Lager hat, wo sie eben schon mal Opfer von Übergriffigkeit oder sexualisierter Gewalt oder eben einfach Sexismus, sexistischen Sprüchen oder sowas geworden ist.
Mhm. Ja, 2 Stunden Zeit haben wir leider nicht, um über diesen Aspekt zu reden. Deswegen würde ich mal weitermachen mit dem nächsten Thema oder nächsten Aspekt von diesem Gesamtthema. Wir sind ja hier beim Radio, das heißt, wenn man dich sprechen hört, sagst du zum Beispiel KünstlerInnen oder FeministInnen. Denkst du dabei, oder wenn du schreibst, benutzt du dann das Binnen-I, das Gender-Sternchen oder einen Schrägstrich? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Es gibt da ja, das hast du ja schon ganz gut aufgezählt, es gibt da ja wirklich verschiedene Arten oder Möglichkeiten des Genderns oder der geschlechtergerechten Sprache, die ja witzigerweise eigentlich viel mehr ein Entgendern ist, ne, weil das generische Maskulinum, also würde ich jetzt einfach nur Künstler oder Student sagen, das ist das generische Maskulinum, eben die rein männliche Form, das ist ja eigentlich die gegenderte Sprache, wohingegen dann sowas wie KünstlerInnen entgendert ist letztendlich, weil es eben alle Geschlechter dann anspricht. Und im Schreiben verwende ich inzwischen den Doppelpunkt. Mhm. Also statt eines Gender-Sternchens, das habe ich auch eine lange Zeit so verwendet. Inzwischen bin ich aber zum Doppelpunkt übergegangen. Und das ist ja auch letztlich so ein bisschen eine Geschmacksfrage, was man da lieber mag. Irgendwie Sternchen oder Gap, also diesen Unterstrich oder eben Doppelpunkt. Binnen-I bin ich nicht ganz so ein großer Fan von, weil das ja auch wieder die Zweigeschlechtlichkeit festschreibt. Und beim Sternchen und Doppelpunkt und Gender Gap, das ist ja so ein bisschen der Sinn davon, sind eben nicht nur Männer und Frauen, sondern eben auch nicht-binäre Personen beispielsweise mitgedacht oder mitgemeint, ja.
Warum bist du denn gewechselt vom Gender-Sternchen zum Doppelpunkt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist so ein bisschen eine ästhetische Frage vielleicht auch einfach. Und ich glaube, der Doppelpunkt ist so die jüngste oder die neueste Form. Also kenne ich einfach noch nicht so lange wie Sternchen und Gap. Und ich habe das jetzt in verschiedenen Medien irgendwie in letzter Zeit einfach häufiger gelesen und dachte, ach, das ist irgendwie auch eine hübsche Variante, die vielleicht, also auffällig ist, aber trotzdem vielleicht ein bisschen unauffälliger als das Sternchen. Und ja, deswegen mache ich gerade so einen smoothen Übergang vom Sternchen zum Doppelpunkt.
Okay, bei der geschlechtergerechten Sprache geht es ja aber vermutlich nicht nur um Ästhetik. Warum brauchen wir das?
Wir brauchen das, weil Sprache eben nicht nur einfach so ein bisschen Mittel zum Zweck ist oder irgendwie eine Art Nebensache oder sowas, sondern weil Sprache und Kommunikation eben essentiell sind so für uns als Gesellschaft. Und wir alle sind ja auch ständig von Sprache umgeben. So sei es jetzt, wenn wir Radio hören oder wenn wir Nachrichten lesen oder wenn wir auf WhatsApp mit unseren FreundInnen schreiben oder wenn wir Serien schauen, Bücher lesen, mit irgendwem sprechen, mit irgendwem uns unterhalten. So, Sprache ist einfach ständig überall vorhanden und Sprache ist nie so komplett neutral, sondern macht ja auch immer bestimmte Bilder auf. Und es gibt inzwischen ja wirklich zahlreiche Studien, die nachweisen, dass wenn Jobs ausgeschrieben sind und da eben das generische Maskulinum verwendet wird, also wenn zum Beispiel gesagt wird, wir suchen einen neuen Designer, dass sich da dann eben Frauen nicht angesprochen fühlen. So, weil, warum sollten sie auch? Ne? Es wird ja ein neuer Designer gesucht. Und genau, ja, genauso gibt es eben Studien, die belegen, dass, wenn da eben steht, wir suchen neue DesignerInnen, dass sich da eben alle Geschlechter entsprechend angesprochen fühlen und auch mehr Bewerbungen eben eingehen von Frauen oder vielleicht auch von nicht-binären Personen. Und ja, Sprache prägt eben auch, also es ist ein bisschen so eine Wechselwirkung. Sprache prägt, wie wir denken und wie wir dann denken, prägt letztendlich dann auch wieder, wie wir sprechen. Also es ist auch so ein bisschen eine Gewohnheitssache ganz einfach. Und ich erzähle immer ganz gerne das Beispiel von meiner Mutter, die tatsächlich in den 60er Jahren eine Ausbildung gemacht hat zum Einzelhandelskaufmann. Mhm. So, das hieß damals einfach völlig selbstverständlich so und sie hat das auch irgendwie, die hat das nicht hinterfragt so. Und heutzutage spricht man halt ganz selbstverständlich von der Einzelhandelskauffrau. So, und das hat sich eben einfach in den letzten 50 Jahren verändert, glücklicherweise, weil es ja auch einfach die korrektere Bezeichnung ist. Ne? Das wird sich auch oft beschwert, irgendwie, dass jetzt Studierende irgendwie dazu genötigt werden, zu gendern in ihren Arbeiten. Aber auch da ist es ja auch eine Frage der Genauigkeit. So, wenn ich das generische Maskulinum verwende in einer Bachelorarbeit oder was und habe da geforscht und habe verschiedene Leute befragt und verwende aber die ganze Zeit das generische Maskulinum, vielleicht gibt es aber Unterschiede, wie zum Beispiel ein bestimmtes Medikament bei Männern oder Frauen wirkt oder sowas, dann ist es einfach eine ungenaue Art zu schreiben, wenn ich da die ganze Zeit das generische Maskulinum verwende und sage, alle Geschlechter sind gemeint, wenn es aber vielleicht ja um geschlechtsspezifische Dinge auch geht. Genau.
Gut, wenn du sagst, alle Geschlechter, wie viele Geschlechter gibt es denn?
Das weiß ich nicht. Das kann ich so nicht sagen. Also weil Geschlecht ja auch einfach was mehr oder weniger fluides ist. Also es gibt eben nicht nur Männer und Frauen, es gibt natürlich auch Transidentitäten, es gibt intergeschlechtliche Menschen, es gibt eben nicht-binäre Personen, die sich eben nicht als Frau und auch nicht als Mann identifizieren. Und ich weiß nicht, also letztlich gibt es da halt nicht die Liste der 6 Möglichkeiten, die da irgendwie drin sind, sondern das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, die irgendwie jede Person für sich selbst festlegt oder festlegen kann, beziehungsweise wünsche ich mir eigentlich, ich glaube aber, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, eine Welt, in der das überhaupt gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, was denn jetzt jemand für ein Geschlecht hat oder was für eine Geschlechtsidentität. So eigentlich, ja, wäre es doch viel schöner, wenn das gar nicht so wichtig wäre.
Ja, das wird wohl noch eine Weile Utopie bleiben. Bis dahin bringt das Geschlechterthema für viele, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit mit sich. Also ich habe auch schon Gespräche darüber gehört, so dann weiß man ja gar nicht mehr, wie man jemanden ansprechen soll. Was sagst du dazu?
Naja, also wenn man nicht weiß, wie man jemanden ansprechen soll, ist, finde ich, ein ziemlich hilfreicher Tipp, dass man die Person einfach fragt. So, wo ist da das Problem, ne? Also, hey, wie sind deine Pronomen? Ich bin mir gerade unsicher, wie soll ich dich ansprechen? Ich bin ziemlich sicher, dass man da eine Antwort bekommen wird, mit der man dann arbeiten kann. Und dass da so ein bisschen Unsicherheit vorhanden ist, das verstehe ich ein Stück weit. Also auch zum Beispiel jetzt umzusteigen auf die geschlechtergerechte Sprache, also zum Beispiel jetzt den Doppelpunkt oder das Gendersternchen zu verwenden, das klappt nicht von heute auf morgen. So, das ist so ein bisschen einfach eine Umgewöhnung, durch die man aber auch einfach nicht nur in der Sprache, sondern eben dadurch oder damit einhergehend ganz generell sensibilisiert wird oder sich selbst so ein bisschen sensibilisiert für bestimmte Themen. Und das geht. Also das ist tatsächlich einfacher, als man vielleicht so denkt. So, es ist nicht so, dass man wirklich, ne, auch da wieder einfach nur den Schalter umzulegen braucht, das nicht. Aber es ist eben möglich, da dazu zu lernen und sich auch ja ein Stück weit zu verändern vielleicht oder den eigenen Sprachgebrauch ein Stück weit zu verändern. Und ja, ich glaube, dass Leute da so harsch reagieren, das liegt auch oft daran, dass ja wir ein schwieriges Verhältnis oder einen schwierigen Umgang mit Fehlern haben in unserer Gesellschaft, ne? Also das fängt ja schon in der Schule an, wenn Kindern irgendwie eingetrichtert wird oder wenn ihre Leistungen eben permanent bewertet werden und manchmal einfach ungenügend sind, so nicht ausreichen. Das ist eine total menschliche Sache ist, dass man einfach Angst davor hat, Fehler zu machen. So, man möchte nicht kritisiert werden in der Öffentlichkeit und möchte keine Fehler machen. Aber Fehler zu machen ist halt total menschlich. So, und das ist auch, was ich vorhin schon meinte, es ist halt wirklich ein Prozess für alle Beteiligten. Und einen Fehler zu machen oder auch mal jemanden vielleicht mit dem falschen Pronomen anzusprechen oder keine Ahnung, keine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden oder so, das ist erstmal nicht das Problem. So, zum Problem wird es erst, wenn man sich danach dann weigert, dazu zu lernen oder das dann immer wieder falsch macht und so ein bisschen auch so eine Trotzhaltung entwickelt und sagt, nö, ich muss mir hier jetzt aber überhaupt gar nichts sagen lassen, weil ich bin irgendwie 60 Jahre alt und habe die Welt verstanden. So, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es gibt da ja auch kein Alter, mit dem es endet, dass man irgendwie Dinge dazulernen kann oder neue Dinge lernen kann. Ja.
Inwiefern beschäftigst du dich denn in deinem Job eigentlich mit Feminismus?
Das kommt so ein bisschen drauf an, in welchem Job ich gerade aktiv bin, weil ich ja verschiedene Sachen mache. Also zum einen halte ich eben Vorträge, besonders eben zu den Themen geschlechtergerechte Sprache, feministisches Schreiben, aber auch Sexismus in der Literatur. Und leite auch Workshops, nicht nur zu kreativem Schreiben, sondern eben auch zu feministischem Schreiben. Dann bin ich Autorin bzw. Schriftstellerin, also ich schreibe Bücher, Romane, Erzählungen, schreibe aber auch Essays und Drehbücher und versuche da eben natürlich nicht nur ein ja nicht so klischiertes Rollenverständnis zu vermitteln, sondern ja, eben Raum zu schaffen für Perspektiven, die vielleicht noch nicht so sehr Mainstream vertreten sind. Und was mache ich noch? Ich weiß nicht, also es sind vielleicht so Kleinigkeiten. So, wenn ich Veranstaltungen moderiere, so ich moderiere manchmal Lesungen von anderen AutorInnen, dann verwende ich da zum Beispiel auch geschlechtergerechte Sprache oder keine Ahnung, wenn ich ein Interview im Radio gebe, mache ich das auch oder spreche eben einfach über diese Themen, mache darauf aufmerksam. Eine Zeit lang habe ich das auch auf Instagram gemacht, da habe ich ziemlich viel mich zu feministischen Themen geäußert. Das schaffe ich gerade aus Zeitgründen einfach nicht mehr so wirklich, aber ganz grundsätzlich ist das ja auch einfach eine super Plattform, um dazu zu lernen, um sich mit Feminismus zu beschäftigen, um sich die verschiedensten Perspektiven irgendwie anzuschauen. Das finde ich ziemlich gut.
Um nochmal auf deinen Vortrag von letzter Woche zurückzukommen, was meinst du denn mit Feminismus in die Köpfe schreiben?
Das ist so ein bisschen ironisch gemeint, weil ja, es klingt ja vielleicht ein bisschen rabiater, als es eigentlich ist, Feminismus in die Köpfe schreiben, aber ich habe immer das Gefühl, dass so die Abwehrhaltung, die gerade geschlechtergerechter und diskriminierungskritischer Sprache entgegenprescht, dass die immer sehr, sehr aggressiv ist und halt dann auch wirklich sagt oder diese falschen Behauptungen aufstellt, wie da kommen jetzt die Feministinnen und die wollen mir was wegnehmen und die wollen mir was, die wollen mir das Gender-Sternchen aufzwingen. Und ja, irgendwann ist mir halt dieser Titel für einen Vortrag eingefallen, einfach weil es ja schon auch so ein bisschen darum geht, dass eben durch die Sprache oder durch das, was wir vielleicht zu einem bestimmten Thema uns reinziehen, auf oder wie auch immer, ob wir es jetzt hören oder einen Film dazu anschauen oder ein Buch dazu lesen oder was auch immer, dass das eben was mit unserem Denken macht und dass das wiederum einen Einfluss darauf hat, wie wir uns äußern und wie wir uns auch verhalten. Und ja, dass vielleicht auch eine Person, die sich bislang noch überhaupt gar nicht so wirklich mit Feminismus beschäftigt hat, dass sie vielleicht allein dadurch, dass sie anfängt, das Gender-Sternchen zu verwenden, dass das schon der erste Anstoß ist, sich eben damit auseinanderzusetzen und dass sie so über das Schreiben letztendlich eben feministische Themen sich in ihren Kopf holt, so um es mal ein bisschen netter auszudrücken.
Du hast schon die Ablehnung erwähnt, die solchen Themen häufig entgegenschlägt. Bist du auch persönlich schon Anfeindungen ausgesetzt gewesen?
Ja, also ich glaube, das ist leider, also sollte eigentlich nicht so sein und ich will auch eigentlich nicht das Wort dafür verwenden, aber eigentlich ist es schon selbstverständlich. Wobei es mir wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eigentlich nicht selbstverständlich sein sollte, dass eben Frauen, die sich in welcher Form auch immer politisch öffentlich äußern, dass die eben unglaublich krassen Anfeindungen ausgesetzt sind. Und hier dann vielleicht auch nochmal auf die Dringlichkeit des Feminismus hingewiesen. Auch Männer, die sich zu bestimmten politischen Themen äußern, sind natürlich Hass im Netz zum Beispiel ausgesetzt. Aber bei Frauen hat das Ganze dann immer noch so eine Misogyne, also eine frauenfeindliche Side Note sozusagen. So, während der Mann oder während Männern, die sich vielleicht die einen Artikel über ein bestimmtes Thema schreiben, während denen nur gesagt wird, dass sie irgendwie scheiße sind und keine Ahnung, verprügelt gehören, werden Frauen halt einfach Vergewaltigungen angedroht und all sowas. Also es hat dann schon nochmal so eine, ja, misogynes Element. Und ja, also ich kenne das auch, seit ich irgendwie, ich habe früher viel gebloggt und viel bei Twitter auch gemacht und da ist man natürlich oft mit nicht wirklich Ablehnung und auch nicht konstruktiver Kritik, sondern einfach wirklich mit Hass konfrontiert, mit Hass und Drohungen. Und ja, inzwischen ist es weniger geworden, einfach weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, weniger online mache. Aber ja, also das kenne ich durchaus auch selbst.
Und wie gehst du damit um?
Also so auf persönlicher Ebene ist es nicht so, dass mir das so sonderlich nahe geht oder dass ich mich dadurch verletzt fühle, das überhaupt nicht. Also ich hatte mal einen Shitstorm, der wirklich krass war und auch sich so über eine Woche gezogen hat. Und da war es dann irgendwann einfach wirklich unglaublich anstrengend und ermüdend, Kommentare zu löschen, zu blocken und gegebenenfalls was zu screenshotten und rauszuschreiben, um es anzuzeigen. So, das war dann schon einfach ermüdend, die ganze Zeit damit konfrontiert zu sein. Aber ja, das finde ich trotzdem dann auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man ja es einfach nicht nur wegklickt und ignoriert, sondern da, wann immer es möglich ist, auch eben rechtliche Schritte einleitet und zur Anzeige bringt, was zur Anzeige gebracht werden kann, ne? Also Beleidigung oder Verfassungsfeindliches und so.
Was wünschst du dir für die Debatte um Feminismus?
Ich wünsche mir eigentlich vor allen Dingen, dass es so ein bisschen weniger hart zugeht. Dass ja nicht sofort abgeblockt wird, wenn Menschen daherkommen und Vorschläge machen, wie wir eben nicht nur sensibler mit unserer Sprache umgehen können, sondern wie wir generell irgendwie sensibler und respektvoller miteinander umgehen können als Menschen, als Gesellschaft. Dass ja zum Beispiel auch Gutmensch keine Beleidigung mehr ist, sondern dass man vielleicht sagt, hey, das ist eine Person, die was Gutes tun will. Das ist doch irgendwie was Schönes, wovon wir alle profitieren letztendlich. Also ja, ich wünsch mir so ein bisschen, dass diese Angst, die von verschiedenen Faktoren wahrscheinlich bedingt wird, davor, dass einem was genommen wird oder dass sich jetzt die ganze Welt ändert und auf einmal alle queer sind, dass diese Angst irgendwie so ein bisschen aufgebrochen wird. Keine Ahnung, so. Selbst wenn wir irgendwann alle queer sind, was wäre daran so schlimm?
Gut, zum Schluss dann noch die Frage, sollten wir alle Feministen und Feministinnen sein und warum?
Einfach, weil es noch immer notwendig ist und eine unglaublich wichtige Sache für unser Leben als Gesellschaft in einer Demokratie. Aber ich weiß nicht, also man muss sich auch nicht, oder das würde ich niemals einer Person aufzwingen, dass sie sich selbst Feminist oder Feministin nennen muss. So, solange man feministisch handelt, ist das auch schon eine sehr, sehr gute und wichtige Sache. Aber ja, letztendlich wäre es natürlich super, wenn einfach alle selbstverständlich sagen würden, hey, klar sind wir FeministInnen, und wenn sich dann auch dementsprechend tatsächlich was verändert. Aber ja, da bin ich doch auch ein bisschen realistisch und weiß, wie es eben darum bestellt ist dieser Tage und dass das eben einfach noch nicht so ist.
Alles klar. Gut, aber du kämpfst dafür, dass es so sein kann. Und in diesem Sinne bedanke ich mich herzlich für das Interview, Svenja, und dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Ja, sehr gern. Ich danke auch.
Sie hören Radio Free FM, zu empfangen über UKW auf der 102,6 MHz, über Kabel auf der 97,7 und 93,45 MHz und weltweit zu hören über unseren Livestream auf freefm.de.